Zifix, Hösel! Gib ein Liter Stiefel her! Jetzt gib noch, Hösel!
Tödliche Oberpfalz. Verbrechen vor der eigenen Haustür. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Dieses Mal nehmen wir euch mit in die Irrungen und Wirrungen der Weimarer Republik, die auch die Nordoberpfalz hart getroffen haben. Wir sprechen heute über einen Raubmord, der dem Opfer und später auch dem Täter das Leben kosten sollte. Das Opfer ist der 60-jährige Heinrich Hösel und der hatte am Ende 35 äußere und 36 innere Verletzungen. Der 19-jährige Täter Peter Michel wurde deswegen in Weiden hingerichtet. Und das alles nur wegen ein paar Stiefel. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres True Crime Podcasts Tödliche Oberpfalz, liebe Hörerinnen und Hörer. In der ersten Folge sind wir noch ein bisschen zwischen dem Sie und dem Du hin und her gesprungen, aber jetzt kennen wir uns ja schon ein bisschen besser, also können wir gerne zum Du wechseln. Mein Name ist Vanessa Lutz, für euch aber Vanessa. Und gegenüber steht wieder mein Kollege Sebastian Böhm.
Hallo Vanessa, du darfst mich gerne weiterhin Sebastian nennen.
Darf und ich das?
Sehr gerne. Und auch ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, ihr dürft mich jetzt auch gerne Sebastian nennen, weil wir ja per Du sind, wie die Vanessa gerade schon angesprochen hat. So, Servus und Hallo zur zweiten Folge. Die wird sehr, sehr spannend. Aber zunächst nur mal kurz der Hinweis, wir sind beide negativ getestet per Schnelltest. Und halten aber trotzdem ausreichend Abstand. Und auch der Experte, den wir in diesem Fall wieder besucht haben, der ist jetzt nicht hier wegen Corona in unserem Studio. Normalerweise würden wir mit unserem Experten gerne vor Ort miteinander sprechen. Zeitgleich ist jetzt leider nicht möglich. Wir haben die Spuren getrennt aufgenommen, dass wir da die Maßnahmen auch beim Experten gut einhalten können. Das nochmal kurz zur Erklärung. So, jetzt aber zu Folge 2, auf die ich mich sehr freue, weil sie wirklich sehr spannend ist und vor allem auch die Zeiten sind so ja, aufregend und spannend.
Und ich freue mich auch besonders, weil die Tat spielt im Landkreis Tirschenreuth und das ist meine Heimat. Das macht es noch viel, viel besser.
Ganz schön gefährliches Pflaster. Also, Folge 2 führt uns nach Keibitz in den Landkreis Tirschenreuth. Vanessas Heimat also.
Mhm.
Hier geschah vor knapp 100 Jahren, im Jahr 1922, ein brutaler Raubmord. Und als wir mit der Recherche zu diesem Fall begonnen haben, ist uns auch die Tat von Hinterkaifeck begegnet, die hier eine große Rolle spielt. Und ja, ich habe schon mal in den Recherchen gemerkt, als ich bei Google, ich sag's mal so wie es ist, 1922 um Bayern eingegeben habe, kam nur Hinterkaifeck die ganze Zeit.
Ja, das ist ein Fall, der bis heute eine ganz große Faszination auf ganz, ganz viele Menschen ausübt. Also ich gestehe es auch, ich habe mich auch wirklich gut mit dem Fall auseinandergesetzt.
Da gibt es nichts zu gestehen.
Ich glaube, die meisten kennen ja auch den Film Tannöd. Das ist eigentlich ein super bekannter deutscher Film, der sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Im Internet gibt es diverse Foren, diverse Homepages, wo sich Leute bis heute wirklich intensiv mit diesem Fall auseinandersetzen, die Akten wälzen, die versuchen rauszufinden, wer der Täter gewesen sein könnte, denn der ist bis heute unbekannt. Es wurde quasi eine ganze Familie ausgelöscht, ganz brutal auch. Die kleinen Kinder, die Magd, die nur für einen Tag auf dem Hof war, hat es auch erwischt. Aber wie gesagt, der Täter ist bis heute unbekannt. Keiner weiß, wer es gewesen ist.
Und es ja, ranken sich viele Legenden und Sagen um diesen Fall. Und der hat sich im selben Jahr zugetragen und nur ein paar Monate vorher, also ein knappes halbes Jahr davor. Und das spielt eine wichtige Rolle, da kommen wir später nochmal drauf. Aber dieses Hinterkaifeck liegt wie so ein Schatten über diesem Fall. Man könnte sogar sagen, vielleicht handelt es sich hier um das Oberpfälzer Hinterkaifeck, wäre aber vielleicht ein bisschen weit hergeholt.
Nee, ich finde schon, dass man das sagen kann. Also wenn man sich mit beiden Fällen ein bisschen befasst, man findet ganz viele Parallelen dazu. Ja, das alles genau aufzudröseln, weiß ich jetzt nicht, ob man die Zeit findet. Aber wenn man sich in diesen Hinterkaifeck-Fall gut einliest und das auch mit dem Fall hier vergleicht, lassen sich schon Parallelen ziehen, doch.
Da widerspreche ich jetzt einfach nicht mehr und wechsle auf das nächste Thema, was wir auf jeden Fall nochmal erklären wollen, um diesen Fall und diese Zeit einfach besser verstehen zu können.
Und zwar spielt diese Tat, wie schon gesagt, im Jahr 1922. Also wir befinden uns in der Weimarer Republik, einer sehr turbulenten Zeit, gesellschaftlich, politisch, auch von der Moral her, von der Wirtschaft. Also eine sehr, sehr düstere Zeit auch.
Ja, also politisch. Es gab sehr viele Kämpfe, links gegen rechts, Kommunisten gegen Freikorps, gegen kaisertreue Menschen, die eigentlich sich die alten Zeiten wieder gewünscht haben, Liberale gegen Sozialdemokraten. Es hieß auch nicht damals umsonst, wenn du deinen Nachbarn nicht so magst, dann streu mal ein, zwei Gerüchte, dann ist der weg. Und es war auch damals wirklich so, es war sehr aufgeheizt, es gab sehr viel Gewalt, sehr viel Kriminalität, das Geld war nichts mehr wert, fast nichts mehr wert. 1923 war die Inflation am schlimmsten. Da hat man Milliarden für ein Stück Brot oder für eine Wurst, für Käse, für die normalsten Lebensmittel hat man Milliarden zahlen müssen. Es lag eben an den Kriegsschulden, die da waren. Ja, und in der Nordoberpfalz gab es auch noch ganz spezielle Probleme, die noch hinzukamen.
Genau, und zwar ist nämlich die nördliche Oberpfalz auch schon damals oder vor allem damals ganz, ganz stark landwirtschaftlich geprägt gewesen. Und die Bedingungen der Landwirtschaft waren total schwierig. Also das war eine Zeit geprägt von Armut. Es kamen dann auch noch wetterbedingte Schwierigkeiten dazu, dass der Boden nicht richtig geackert werden konnte. Die Maul- und Klauenseuche spielte auch eine ganz, ganz große Rolle, die Rinder dahingerafft hatte, also wirklich die Lebensgrundlage komplett entzogen hat.
Auch damals gab es so eine verdammte Seuche in der Nordoberpfalz, die den Menschen Probleme machte. Ihr merkt also schon, es war eine turbulente Zeit, nicht einfach in ihr zu leben. Man wusste nicht so richtig, wer regiert mich noch am nächsten Tag? Wie bekomme ich Geld? Ist mein Geld überhaupt noch was wert? Wie bekomme ich was zu essen? Arbeit gab es auch nicht so richtig.
Ja, die ganze Ordnung war quasi in den Grundfesten erschüttert. Ne? Alles, woran man geglaubt hat, war auf einmal weg. Das Kaiserreich war weg.
Viele Menschen waren demoralisiert vom Krieg. Entweder weil sie selbst Soldaten waren oder den Krieg irgendwie miterlebt haben. So viel dazu.
Jetzt kommen wir aber zu unserem Experten für unseren heutigen Fall. Und zwar ist es der Bürgermeister aus Kastel, Johann Walter. Der hat uns nämlich auf unsere E-Mail-Adresse kontaktiert, die wir nach der ersten Folge veröffentlicht haben. Wir hatten euch ja darum gebeten, uns gerne auch Vorschläge zu schicken für Fälle, uns auch Feedback zu hinterlassen, und uns haben wahnsinnig viele Zuschriften auch erreicht, unter anderem die von Johann Walter.
Johann Walter, Bürgermeister von Kastel, einer Gemeinde, die unweit von Keibitz liegt, dem Ort, in dem sich die Tat abgespielt hat. Und ja, Johann Walter, was soll man zu diesem Mann nur sagen?
Ein richtiges Original. Seit 10 Jahren hat er sich mit diesem Fall beschäftigt, absolut intensiv reingegraben. Ja, und Sebastian, als wir uns unterhalten hatten, hast du mir eine ganz besondere Frage gestellt.
Ja, seit 10 Jahren, sogar 11 Jahren, glaube ich. Oberpfälzisch ausgesprochen 11 Jahren. Kümmert sich dieser Mann um diesen Fall und spricht mit der Staatsanwaltschaft, mit vielen Behörden. Er hat uns das Vernehmungsprotokoll aufgetrieben. Also ein Wahnsinn, der Mann. Aber ich habe mir auch gedacht, hat der keine anderen Hobbys? Genau das habe ich ihn gefragt. Wir hören rein.
Haben Sie keine anderen Hobbys? Ja, das ist immer so die gute Frage. Hobbys habe ich viel. Das ist immer so ein Teil meines Hobbys. Grundsätzlich das große Hobby von mir, das ist das Thema Heimat- und Geschichtsforschung. Das erstreckt sich über die vergangenen 1000 Jahre im Chemnatter Raum und darüber hinaus. Speziell jetzt dieses Thema verfolgt mich halt immer wieder. Aufmerksam drauf geworden bin ich so in der Grundschule, in Heimat- und Sachunterricht, wo der damalige Lehrer Schultes uns eben darüber informiert hat. Darüber hinaus ein großes Thema für mich unter der Überschrift Heimatkunde, 30-jähriger Krieg, frühes Mittelalter, Kloster Speinsart, solche Geschichten. Interessiert mich eigentlich alles und wenn ich da mal zufällig wieder was in die Finger bekomme, arbeite ich mich da gern ein, weil es für mich auch ein bisschen Ausgleich ist zu anderen Tätigkeiten, zur Kommunalpolitik, zu meiner beruflichen Tätigkeit bei Siemens und meiner nebenberuflichen Tätigkeit als Fotograf und Filmemacher und Bildbearbeiter. Also da braucht man immer wieder mal was anderes, mit dem man sich beschäftigen kann.
Der ganze Fall dreht sich um zwei Nordoberpfälzer Familien, die Familie Hösel und die Familie Michel. Die Familie Hösel stammt aus Keibitz und die Familie Michel aus Dreihäuser. Das ist eine Ortschaft in der Gemeinde oder in der heutigen Gemeinde Pullenreuth, auch im Landkreis Tirschenreuth gelegen. Der Täter war der 19-jährige Peter Michel und das Opfer, wie schon vorher erwähnt, der 60-jährige Heinrich Hösel. Und wir wollen euch zum Einstieg in diesen Fall erstmal erklären, was waren denn das eigentlich für Menschen, welche kulturelle, familiäre, gesellschaftliche Hintergründe gibt es denn da? Wir starten mit der Familie Hösel und der Einschätzung unseres Experten Johann Walter.
Die Familie Hösel war eine weit und breit bekannte Räuberfamilie. Niemand wollte mit ihnen zu tun haben. Die Mutter hat die beiden Söhne bereits in jungen Jahren zum Stehlen angelernt und angeleitet. In einigen Sagen und Legenden bzw. Erzählungen ist überliefert, dass also die Mutter anscheinend mit den beiden Söhnen regelmäßig auf Einbruchstour ging. Interessant ist, also die alte Hösel war ja als Hausiererin viel unterwegs, hat hier wahrscheinlich interessante Einbruchsorte ausgekundschaftet, wo sie dann nachts mit ihren beiden Söhnen eingestiegen ist. Leider ist davon wenig aktenkundig, also da konnte man wenig recherchieren, aber die Erzählungen sind einfach da, wo also auch nicht aus der Luft gegriffen sind. Naja, nicht selten haben sie sich bei den Bauern in der Region bedient, also Eier, Hühner, Gänse, auch mal Schweine. Die kamen regelmäßig weg, wenn irgendwo eine Räucherkammer ausgeraubt wurde, konnte man davon ausgehen, dass man sein Greicherz beim Hösel in der Wohnung finden konnte. Es wird sich auch erzählt, dass im Kulmwald, Keibitz liegt ja unmittelbar neben dem Raum Kulm, dass die also hier auch regelmäßig Schlingen gestellt haben und haben hier Niederwild gewildert. Also haben also ihre reichhaltige Speisekarte also auch mit Wild ergänzt. Also man kann davon ausgehen, dass es ihnen jetzt nicht unbedingt schlecht erging, weil das, was sie zum Leben brauchen, das haben sie sich einfach von anderen genommen. Natürlich wusste es jeder, aber ich glaube auch nicht, dass sich da jetzt jemand großartig daran gestört hat, außer es nahm wirklich überhand. Kann man wahrscheinlich auch vorstellen, dass der eine oder andere Taglöhner, der selber nichts hatte, dann natürlich auch gewisse Sympathien hatte, wenn sich die Familie Hösel oder die Brüder Hösel da bei einem Großbauern im Hühnerstall bedienten. Wahrscheinlich hätten sie es selber nicht anders da gemacht. Also, und ich glaube auch nicht, dass das so als großes Verbrechen angesehen wurde, wenn man einfach einmal einen Gutsbesitzer ein Huhn oder eine Gans gestohlen hätte. Also solche Geschichten, glaube ich, waren immer irgendwo an der Tagesordnung, dass wo was weggekommen ist.
Wie wir es vorhin bereits erklärt hatten, herrschte zur damaligen Zeit bittere Armut in der Region und Diebstähle waren quasi an der Tagesordnung, um zu überleben. Doch die Familie Hösel, bekannt als Räuberfamilie, hat es ziemlich auf die Spitze getrieben.
Also ihr spektakulärster Fall war der Kirchenraub in Kastel. Der fand am 29. Januar 1884 statt. Hier war es also auch so, dass die alte Hösel bereits am Tag vorher die Ortschaft ausgekundschaftet hat. Sie hat hier Erkundigungen über den Pfarrer eingeholt, ob er denn im Pfarrhaus wäre. Und als sie dann gehört hat, dass der Pfarrer über Nacht bei einer Hochzeit im Kloster Speinsart ist, war das wahrscheinlich die Gelegenheit für die Räuberfamilie, dass sie in die Kirche einbrechen konnten. Die alte stand Wache und die zwei Brüder stiegen über ein Kirchenfenster bei der Sakristei ein, brachen hier den Tabernakel auf, entfernten hier eine wertvolle Monstranz und einen wertvollen Kelch. Die Hostien schmissen sie einfach auf den Boden. Danach brachen sie in die Sakristei ein, entwendeten hier noch zwei weitere Monstranzen, wo hier Partikel der heiligen Margareta beinhaltet waren und Partikel des heiligen Donatus und auch ein Aufbewahrungsgefäß mit Holzpartikel vom Kreuz Jesu.
Ja, Familie Hösel, bekannt als Kirchenräuber. Das war die große Tat, die begangen haben. Eine ganz, ganz schwere Tat zur damaligen Zeit. Die nördliche Oberpfalz ist ja bis heute ganz, ganz stark katholisch geprägt. Und man muss sich das so vorstellen, zur damaligen Zeit war das noch heftiger, eine Kirche auszurauben.
Ja, das war eine Sünde. Also die Leute haben sie ja akzeptiert. Das haben wir jetzt inzwischen ja schon ein bisschen herausgearbeitet. Es gab Kleinkriminelle und es war jetzt auch nicht so schlimm, wenn mal ein, zwei, drei Kartoffeln fehlten und vielleicht ein paar Gurken stibitzt wurden von den Feldern. Die Leute brauchten was zu essen und das haben die Leute vielleicht dann auch nochmal verstanden und es war an der Tagesordnung. Aber eine Kirche auszurauben, das, also war eine Sünde. Und es war schon auch sehr respektlos. Also die ganze Gemeinde, alle Nachbarn, die waren ja gläubig. Also das erschüttert die in den Grundfesten.
Ja, und man muss auch sagen, da gehört schon ganz, ganz viel dazu, egal ob man gläubig ist oder nicht, aber wirklich eine Kirche auszurauben, auch in dem Zustand zu hinterlassen, wie es die Hösels gemacht haben, das ist schon heftig gewesen.
So, jetzt zum Täter dieses Falls. Peter Michel, 19 Jahre alt, ziemlich groß, schlank. Er soll gebräunte Haut gehabt haben, also eine gebräunte Gesichtsfarbe. Er soll bartlos gewesen sein. Er hatte einen großen Mund, eine hängende Unterlippe und er soll auffallend langsam gesprochen haben.
Ja, wie wir schon wissen, kommt er aus der heutigen Gemeinde Pullenreuth aus drei Häusern. Seine Eltern und sein Bruder hatten Arbeit. Die waren als Tagelöhner im dortigen Kalksteinbruch angestellt. Der Bruder hat als Maler gearbeitet. Aber Peter Michel war schon immer ein Quertreiber, kann man sagen. So richtig Lust auf Arbeiten hatte er eigentlich noch nie sonderlich, war als Kind auch schon auffällig. Und auch ein Lehrer hat sich bei der Vernehmung vor Gericht noch ganz gut an ihn erinnert und zwar nicht gerade auf eine positive Art und Weise.
Ja, er stellte ihm kein gutes Zeugnis aus und damit meinen wir keine Noten, sondern seinen Charakter. Und dazu hat uns unser Experte Johann Walter was zu sagen.
Ja, der Peter Michel, das war kein unbeschriebenes Blatt. Er hatte von klein auf anscheinend immer wieder irgendwelche Vergehen begangen. Ein früherer Lehrer von ihm sagte in der Gerichtsverhandlung aus, dass er ein verzogener, böser Bube war. Und in seiner Schulzeit hat er ihm auch prophezeit, dass wenn er so weitermacht, er einmal im Zuchthaus sterben werde. Auch der örtliche Gendarm hat in der Gerichtsverhandlung ausgesagt, dass er ein leidenschaftlicher Zigarettenraucher war und ein Großteil seines Verdienstes dafür draufging und dass er wenig Arbeitsfreude hatte.
Peter Michel war 19 Jahre alt und hatte einiges auf dem Kerbholz. Er hat viel Zeit in den Gefängnissen verbracht, wurde oft verurteilt, also Diebstähle waren jetzt nichts Besonderes für ihn, nichts Außergewöhnliches. Und er war sogar in Landsberg am Lech mal inhaftiert.
Dürfte eigentlich vielen vielleicht auch ein Begriff sein. Dort saß auch Adolf Hitler ein, hat dort sein Buch Mein Kampf verfasst.
Und es war ja ganz groß, grob gefasst dieselbe Zeit. Also da kamen die harten Jungs, die schweren Jungs rein. Also nicht gerade Kleinkriminelle. Also das sagt schon viel aus, wie ich finde. Ja, wir wissen jetzt schon relativ viel über die Geschichte der beiden Männer, um die sich dieser Fall, diese Geschichte ja hauptsächlich dreht. Und ausgerechnet die beiden treffen sich im Gefängnis. Der 60-jährige Heinrich Hösel brauchte einfach einen Kumpanen, der ihn bei seinen Raubzügen weiterhin unterstützen sollte, weil, naja, 60, vor allem in der Weimarer Republik, also in diesen Zeiten vor knapp 100 Jahren, das war schon alt. Also da, glaube ich, war man körperlich wahrscheinlich auch nicht mehr so fit. Vor allem hat sich sein Bruder im Chemnatter Gefängnis erhängt, umgebracht. Den gab es also nicht mehr. Also hat er einen neuen Kumpanen für seine Raubzüge gebraucht. Und da hat er wohl den Michel gefragt. Nicht bloß wohl, sondern sicher. Und das erklärt uns unser Experte Johann Walter.
Es war bekannt, dass der Hösel vorhatte, nach der Haftzeit im August sich seine Wintervorräte zusammenzustehlen. Also sie haben ausgemacht, dass sie dann beim verschiedenen Bauern in den Gärten und auf den Feldern nach Gemüse und Kartoffeln Ausschau halten wollten. Das haben sie dann auch in der Tat nachgemacht.
Bevor wir jetzt in den Fall einsteigen, gibt's aber noch eine ganz kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache.
Denn es gibt ein O-Netz Plus-Angebot für alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, nämlich 3 Monate O-Netz Plus für nur 4,90 Euro.
Das ist ein gutes Angebot, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Monatlich kündbar, unbegrenzter Zugriff auf alle Artikel. Ihr müsst quasi nur onetz.de/true-crime eingeben und dann kommt ihr schon aufs Angebot. Ja, und es ist wichtig. Also, die Vanessa will ja auch irgendwie Geld verdienen. Wir alle müssen Geld verdienen und guter Journalismus kostet einfach eben Geld. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns da alle unterstützt.
Und da könnt ihr natürlich auch Artikel vom Sebastian und von mir lesen, denn wir stehen nicht nur den ganzen Tag hier im Podcaststudio, sondern wir schreiben auch.
Auch zu diesem Podcast gibt es ja immer einen freien Artikel, in dem der Podcast auch drin hängt. Aber es gibt eben auch noch einen Artikel, der hinter der O-Netz Plus Schranke ist und da gibt es viel mehr Hintergrundinfos, viel mehr Bilder und Eindrücke und so weiter. Also es lohnt sich und wir würden uns sehr freuen und wir finden es doch ein gutes Angebot. Und wir gehen wieder zurück zum Fall Vanessa, oder?
Und zwar machen wir direkt weiter. Wir sind ja stehen geblieben, dass der Hösel einen neuen Kumpanen gesucht hat. Und den auch gefunden hat im Gefängnis, als der eingesessen ist in Chemnatt. Die beiden haben sich nach ihrer Haftzeit, wie ausgemacht, im Anwesen von Hösel getroffen, um Gemüse von den umliegenden Höfen zu stehlen. Da hören wir mal rein.
In den Unterlagen wird also beschrieben, dass es in den Tagen vor der Tat immer wieder geregnet hat. Also die Wege waren ja nass, überall waren Wasserpfützen drinnen. Und es ist überliefert, dass der Michel wahrscheinlich, wie er in Kalbitz ankam, nicht die besten Schuhe hatten, also sprich das Wasser lief ihn unten rein. Und während des Tages und dann auch in der Tatnacht reifte bei ihm der Entschluss, dass wenn er den Hösel wieder verlassen würde, er dann seine Stiefel und seine Schuhe mitnehmen könnte, weil die würden ihm ganz gut passen und er bräuchte dringend neue.
Und das hat Peter Michel auch zugegeben in seiner Vernehmung. Uns liegt das Vernehmungsprotokoll vor und der Sebastian wird da jetzt einige Zeilen vorlesen.
Ich zitiere: Schon während der Ausführung des Gurkendiebstahls kam mir plötzlich der Gedanke, dass ich den Hösel umbringe, damit ich seine Schuhe und seine Joppe bekomme, weil meine Schuhe und meine Joppe ganz heruntergerissen waren. Also wir merken schon, er hat Klartext gesprochen, er hat da nicht irgendwie groß herumgeschwurbelt. Und was überhaupt passiert ist damals, in dieser Nacht, das erzählt unser Experte Johann Walter.
Die Tat selbst ist dann so abgelaufen, dass sich beide nachts zum Schlafen gelegen haben. Der Michel wollte sich dann währenddessen, wo der Hösel dann eingeschlafen ist, dann absetzen. Ihm ist es offensichtlich darum gegangen, dass er primär die Stiefel bekam, hat dann aber auch in einer bereits vorbereiteten Schachtel ein paar Hemden mitgenommen, eine Jacke mit eingepackt, eine Unterhose mit eingepackt. Also er hat also so die täglichen Kleidungssachen da, wo er auf die Schnelle zu greifen bekam, in die Schachtel geschmissen. Problematisch wurde es halt dann, als der Hösel wach wurde. Der hat dann natürlich gemerkt, dass ihm der Michel die Wohnung ausräumen will. Es kam zur Rauferei und einer wilden Prügelei, Messerstecherei. Der Hösel war dann ziemlich lädiert, wurde dann auch von der Scheune heraus, wo auch die Rauferei stattfand, in den angrenzenden Fallbach geworfen. Da war es dann wieder so, dass der Hösel, wie er nachts im kalten Wasser lag, dann wieder einigermaßen zu Kräften kam. Der Hösel schleppte sich wieder ins Haus hinein, sah, dass der Michel nach wie vor am Werk ist. Die Rauferei ging wieder los. Beide bewegten sich dann in den angebauten Scheunenbereich. Hier bekam dann der Michel eine Axt zu greifen, schlug dem Hösel damit auf den Kopf und fügte ihm hier die tödlichen Verwundungen zu.
Insgesamt trug Heinrich Hösel 71 Verletzungen davon, innerlich und äußerlich. Das konnte danach festgestellt werden, als man seinen Leichnam in der Scheune gefunden hat. Ja, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr brutale und gewaltsame Attacke, ein sehr gewaltsamer Tod, den er erleiden musste. Wenn man sich das überlegt, ein 19-Jähriger gegen einen 60-Jährigen. Das ist schon...
Da ist schon vorher klar, wer da gewinnt. Und er ist auch sehr skrupellos vorgegangen. Also schon dieser Teil, als er ihn einfach da im Bach liegen hat lassen, da muss er irgendwie da schon damit rechnen, dass er da in dem Bach stirbt. Es gibt einen kleinen Widerspruch, der uns aufgefallen ist. In den Protokollen von Matthäus Flexeder, das ist der Hauptermittler, zu dem kommen wir jetzt dann gleich noch, stand eher, dass der Michel praktisch die Bude ausgeräumt hat und der Hösel hat ihn erwischt. Und dann begann der Kampf und das Elend nahm seinen Lauf quasi, vor allem für Heinrich Hösel. So, das war die Variante des Ermittlers. Der Michel, also Peter Michel selbst, hat in der Vernehmung aber gesagt, er lag einfach neben dem Hösel im Bett und hat einfach sich irgendwann gedacht, ich bringe ihn jetzt um und hat angefangen, ihn zu würgen. Und dann begann der Kampf und der Hösel sprang aus dem Bett und dann geschah eben genau das, was wir gehört haben. Also was jetzt genau stimmt, können wir jetzt auch nicht sagen. Auf jeden Fall ist natürlich, hat sich der Michel jetzt keinen Gefallen getan, wahrscheinlich der Peter Michel mit seiner Aussage, weil also mehr Vorsatz geht ja quasi nicht mehr.
Was auch noch ziemlich betroffen macht, ist, dass laut Flexeder viele Zeugen diesen ganzen Vorfall wohl gesehen haben, aber überhaupt nichts gesagt haben oder eingeschritten sind.
Ja, und genau das stützte auch die These, die wir schon aufgestellt haben, dass es damals irgendwie normal war. Da gab es aber mal eine Prügelei, vor allem von dem Hösel hat man sich eh nichts anderes mehr erwartet. Dann hat halt keiner was gesagt.
Dann kam auch noch wahrscheinlich der Ruf mit dazu, Kirchenräuberfamilie, das heißt sowieso absolut nicht angesehen wahrscheinlich in der Dorfgemeinschaft.
Wir hören mal rein in die Einschätzung von Johann Walter, der hat dazu was zu sagen.
Also laut Vernehmungsprotokoll des örtlichen Gendarmen Flexeder haben mehrere Nachbarn die Sache beobachtet. Also eine Tagelöhnerin und Nachbarin stand also wirklich am Fenster und hat zugeschaut, wie die sich da mehr oder weniger die Köpfe eingeschlagen haben. Eine hat gesehen, wie der Hösel aus dem Bach herausgekrochen ist und sich mit letzten Kräften dann wieder zur Haustüre seines Hauses bewegt hatte und hat also dann auch gesehen, wie die hineingegangen ist. Es wurde definitiv in der Ortschaft davon Kenntnis genommen, aber ich gehe halt mal davon aus, und das ist dann auch den Ermittlungsunterlagen zu entnehmen, dass sich also da niemand großartig einmischen wollte, weil der Hösel war bekannt und jeder war wahrscheinlich der Meinung, dass er wieder irgendeinen Gefängnisbruder bei sich hatte. Und wahrscheinlich hat sich sogar der eine oder andere insgeheim gedacht, naja, wenn sich die Köpfe einschlagen, dann ist das Thema auch irgendwann einmal erledigt.
Wie schon gerade kurz angesprochen, ist Matthäus Flexeder der Hauptermittler in diesem Fall. Was für ein Name. Ich finde, Es gibt, also ich finde den Namen brillant, ich finde, es gibt keinen besseren Namen für einen bayerischen Ermittler als Matthäus Flexeder.
Das ist uns auch schon aufgefallen, Sebastian. Du hast ja sogar ein eigenes Verb kreiert, ihm zu ehren.
Flexedern, ja. Aber es gehört jetzt hier nicht hin. Aber ich bin einfach Fan von diesem Namen, Matthäus Flexeder. So, ich finde den Namen cool. Ob er selber cool war, weiß ich nicht. Das hören wir gleich. Auf jeden Fall war er sehr gut in seinem Job. Und er hat gleich festgestellt, okay, da braucht es eine Obduktion. Und diese Obduktion, die war nicht so, wie man sich die jetzt in der heutigen Zeit vorstellt.
Mit Ärzten, alles schön desinfiziert, sondern mitten am Hof.
Ja, nachdem der Tote gefunden wurde und der örtliche Gendarme Matthäus Flexeder erste Ermittlungen angestellt hat, wurde natürlich auch die Kriminalpolizei in Weiden verständigt. Die haben erstmals nicht ganz so viel Interesse gehabt an dem Fall. Erst als sich dann im Laufe der Ermittlungen am Tag herausgestellt hat, dass es in Richtung dieses Michels gehen könnte, wurde dann die Kriminalpolizei relativ schnell aktiv. Erst fand eine Leichenschau statt, da war der örtliche Amtsrichter da und am nächsten Tag wurde aber dennoch eine Leichenöffnung angeordnet und man musste sich also das so vorstellen, dass also der Tote nicht in die Gerichtsmedizin überführt wurde, sondern dass vor Ort im Hof der Tote begutachtet wurde. Es wurde ein Scheunentor abgehoben, es wurden irgendwo zwei Böcke organisiert, wo man das Scheunentor drauflegen konnte. Der Tote kam auf die Holzbretter mit Wasser aus dem nahegelegenen Fallbach, wurde der größte Schmutz entfernt und dann haben also der Landgerichtsarzt und der Bezirksarzt hier vor Ort unter freiem Himmel damit begonnen, erstens mal die äußerlichen Verletzungen zu begutachten und dann wurde er ja auch mehrfach geöffnet, um innere Verletzungen zu anzuschauen. Dies wurde alles schriftlich festgehalten. Also wäre in der heutigen Zeit unvorstellbar und ich denke, das war auch ein unbeschreibliches Bild.
Ja, wie ihr schon gehört habt, Matthäus Flexeder ist der Hauptermittler in dem Fall und Sebastian ganz großer Fan von ihm und seinem Namen. Aber was war er überhaupt für ein Mensch? Was war er für ein Ermittler? Dazu hat unser Experte Johann Walter auch einiges rausgefunden, das erzählt er uns jetzt.
Also der Flexeder war ein sehr akkurater Mensch, er hat peinlichst genau seine schriftlichen Unterlagen verfasst, er hat hier am Tatort Spuren gesichert, hat die Spuren auch in einer maßstabsgetreuen Zeichnung eingeführt. Er war sehr gewissenhaft und war hier auch mit allergrößter Sorgfalt aktiv. Und 1917 kam er erst nach Chemnau, nachdem er zuvor in Cham war. Also er war ein sehr akribischer Mensch und auch sehr karrierebewusst wahrscheinlich, weil wenn man jetzt seinen Lebenslauf anschaut, er hat dann später auch einige Ehrungen und Auszeichnungen bekommen.
Den Ermittlern und vor allem natürlich Matthäus Flexeder war relativ schnell klar, dass es sich bei dem Täter um Peter Michel handeln musste. Und die Ermittlungen führten auch relativ schnell nach Nürnberg, weil da auch ein Teil der Familie, also eine Verwandtschaft von Peter Michel da wohnte. Und ja, also die Ermittlungen waren jetzt nicht gerade kompliziert, hört sich auf jeden Fall nicht so an. Also war relativ schnell klar und ja, wir hören rein. Johann Walter erklärt euch, wie die Ermittlungen abgelaufen sind.
Also es kristallisierte sich schnell heraus, dass es wahrscheinlich der Peter Michel war, der den Hösl erschlagen hat. Aufgrund der Ermittlungen vor Ort in Chemnat und in Dreihäuser wurde dann relativ schnell die Vermutung geäußert, dass es sich vielleicht nach Nürnberg abgesetzt hat, wo die Mutter und die Schwester ist. Dort wurde dann die örtliche Kriminalpolizei verständigt. Die Wohnung der Mutter und der Stiefschwestern wurden dann überwacht. Die Kripo war dann auch vor Ort, hat die Angehörigen befragt. Und die gaben zu Protokoll, dass also der Peter Michel seine Sachen in einem Schließfach am Nürnberger Bahnhof hinterlegt hat und dort wurde er dann auch festgenommen von Kriminalbeamten. Als die Kriminalbeamten ihn am Bahnhof gefasst haben, fragten sie ihn, ob er sich denn vorstellen könnte, warum das er festgenommen wird. Hier hat er gleich gesagt, ja, wahrscheinlich wegen dem Vorfall in Keibitz. Ob er sich da bewusst war, dass der Hösel tot ist oder nicht, kann man zu dem Zeitpunkt nicht entnehmen, aber die Kriminalbeamten haben dann relativ schnell offenbart, dass es sich, dass er jetzt wegen Raubmord gesucht und verhaftet wird.
Er hat dann, wie wir vorher auch schon hören konnten, gestanden. Er hat einfach brühwarm alles erzählt, so wie es halt abgelaufen ist. Hat sich sogar noch ein bisschen geschadet, wenn man die Variante von Matthäus Flexeder sieht. Er hätte ihn sogar noch ein bisschen entlastet. Ja, aber also ich weiß nicht, ob er sich da, also er war, glaube ich, ein bisschen naiv.
Ja, das ist eben die Frage, die wir natürlich auch nicht aufklären können mehr, aber war er naiv? Hat er sich wirklich nichts dabei gedacht? Dachte er einfach nur, naja, ich halt wieder ein bisschen ins Gefängnis, so wie vorher auch, passiert schon nichts? Oder hat er einfach gar nichts mehr gefürchtet?
Ich glaube, er hat die Tragweite
unterschätzt.
Ja, er hat er hat nicht gewusst, dass er sich jetzt mit seinem Geständnis quasi sein Grab schaufelt.
Und so war es dann am Ende.
Johann Walter, erzählt euch mehr.
Man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass der Michel geistig so weit war, dass er sich dachte, ja, wenn ich jetzt alles erzähle, dann wird mir da nicht so viel passieren. Sitze ich halt wieder ein paar Jahre ein und dann will ich das schon irgendwie überstehen. Also ich glaube nicht, dass ihm bewusst war, dass das in Richtung Todesstrafe gehen wird. Wäre es ihm bewusst gewesen, hätte er vielleicht hier nicht ganz so freizügig agiert.
Dann kam es relativ schnell in Weiden zum Prozess und wie wir euch den Hauptermittler Matthäus Flexeder vorgestellt haben, wollen wir euch natürlich auch die Staatsanwälte oder den Staatsanwalt, der hauptsächlich mit diesem Fall betreut war, und den Verteidiger, das ist nämlich ein sehr berühmter Verteidiger, näher vorstellen.
Also hauptsächlich, soweit ich das in Unterlagen entnehmen konnte, war mit dem Fall ein Staatsanwalt Gerber beschäftigt. Sie haben es gesagt, in Weiden hat es mehrere Staatsanwälte gegeben. Der Fall wurde immer wieder mal dann von demjenigen bearbeitet, der gerade Dienst hatte. Aber maßgeblich war ein Herr Gerber mit dem Fall beschäftigt. Ja, der Staatsanwalt war anscheinend ein ziemlich scharfer Hund. Er hat am 4. November 1922 an das bayerische Innenministerium zum Beispiel geschrieben, als der Michel um eine Begnadigung gebeten hatte. Und ja, der wesentliche Inhalt dieses Schreibens war die Formulierung, dass die Tat selbst mit einer geradezu tierischen Mordgier vollführt wurde. Und zum Schluss seines mehrseitigen Briefes schrieb er, was seine Jugend anlangt, so ist im Gegenteil mit Bestimmtheit zu erwarten, dass die Vollstreckung der Strafe einen dauernden, heilsamen Einfluss auf andere junge Leute ausüben wird, die heute in der Mehrheit nur noch den Tod, sonst aber keine andere Strafe fürchten. Also er hat ganz eindeutig darauf plädiert, dass der Michel hingerichtet werden muss, damit die heutige Jugend ja, wieder zu Besinnen kommt und dass also dieses heillose Durcheinander in der Bevölkerung wieder ein Ende nimmt. Von der Verteidigung her wurde als Pflichtverteidiger der Dr. Josef Pfleger beauftragt, der zu diesem Zeitpunkt schon in früheren Jahren im Reichstag war. Zwischendurch dann auch mal im Bayerischen Landtag und später dann wieder im Deutschen Reichstag vertreten war. Er hatte in Weiden eine Anwaltskanzlei und er wurde als namhafter Jurist, als Pflichtverteidiger beauftragt.
Der Prozess ging ziemlich schnell über die Bühne. nach nur einem einzigen Verhandlungstag, bei dem alle Zeugen wirklich in Lichtgeschwindigkeit befragt worden waren, stand fest, dass Peter Michel hingerichtet werden sollte. Das konnte auch sein Verteidiger nicht verhindern. Sein Verteidiger, wie es auch schon der Sebastian angesprochen hat, ist relativ bekannt, vor allem hier im Weidener Raum, dürfte der jedem eigentlichen Name sein.
Ja, es ist eine Straße nach ihm benannt, nämlich die Straße, in dem das Rathaus in Weiden steht, die Dr. Pflegerstraße. Und er hat auch im Dritten Reich eine sehr besondere Rolle gespielt. Er ist auch nicht umsonst Ehrenbürger von Weiden. Ja, und er war Pflichtverteidiger von Peter Michel. Und er hat da eine Rolle eingenommen, aus der wir alle nicht so richtig schlau werden. Da ist auch viel Vermutung mit dabei. Und unser Experte schätzt mal die ganze Sache für euch ein. Irgendwie komisch.
Ja, von der Rolle des Dr. Pflegers als Pflichtverteidigers bin ich noch ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite war er schon darum bemüht, für den Peter Michel das Bestmögliche herauszuholen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch den Eindruck, dass er sich vielleicht mehr engagieren hätte können. An was es gelegen hat, dass er diesen Michel nicht besser verteidigt hat, darüber kann man nur spekulieren. Es liegt aber nahe, dass der Dr. Pfleger ja schon im Vorfeld dieses Prozesses längere Zeit Abgeordneter des Deutschen Reichstags war. Zwischendurch war er mal kurz Abgeordneter des Bayerischen Landtags und später bewarb er sich wieder um einen Abgeordnetenplatz im Deutschen Reichstag. Man könnte ihm jetzt unterstellen, dass er kein gesondertes Interesse daran hatte, diesen Verbrecher auf irgendeine Art und Weise herauszuhauen, um vielleicht aus wahlkampftaktischen Gründen sich hier jetzt nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Aber man weiß es nicht. Später ist aber bekannt, dass sich der Dr. Pfleger sehr für die Weidner Juden eingesetzt hat. Er hat hier große Probleme mit den örtlichen NSDAP-Mitgliedern, mit der SS. Es ist bekannt, dass ihm die Anwaltskanzlei mehrfach zertrümmert wurde. Er hätte auch einmal in Schutzhaft genommen werden sollen, konnte sich da aber kurzfristig noch absetzen, hat sich dann in Pressart oder in der Nähe von Pressart verstecken können. Also er hat hier in der Nazizeit sehr viel mitmachen müssen. Und später war er ja dann auch Bürgermeister der Stadt Weiden und wurde dann auch Ehrenbürger. Warum der Dr. Pfleger diese Pflichtverteidigung übernahm, lag vielleicht auch daran, dass er einer der namhaftesten Juristen in der Weidner Region war. Er hat hier sehr viele Prozesse für Bürgerinnen und Bürger im Großraum Weiden geführt, meistens auch erfolgreich. Deswegen wird er auch diese Pflichtverteidigung ohne weiteres übernommen haben, aber ihm war wahrscheinlich auch bewusst, dass auch er hier Grenzen hatte. Immerhin hat er dann am 7. November 1922, also wenige Tage nach der Verurteilung, an den bayerischen Innenminister geschrieben, dass also die Todesstrafe in lebenslange Zuchthausstrafe umgewandelt werden sollte. Hier führte er das jugendliche Alter, die Rücksichtsnahme auf die Verwandten, das tadellose Benehmen von Michel im Gefängnis, sein Geständnis und die Bitte auf einen Geistlichen sowie die Reue für die Tat auf. Ja, davon ließ sich aber das bayerische Innenministerium nicht beeindrucken. Und dieses Gnadengesuch vom Pflichtverteidiger und auch von Peter Michel selbst wurden abgelehnt.
Klar ist wohl, die Staatsanwaltschaft wollte an Peter Michel ein deutliches Exempel statuieren. Denn, wie wir es schon vorhin gesagt hatten, eine große Rolle in diesem Prozess spielte auch die Tat von Hinterkaifeck. Da hören wir mal rein.
Und sicherlich wird die Staatsanwaltschaft in Weiden großes Interesse daran gehabt haben, nachdem sie ihren Mörder in Keibitz gefasst haben, dass sie sich hinstellen konnten, um zu sagen, also wir haben unseren Mörder und wir werden mit aller Härte des Gesetzes vorgehen. Und ja, wir wollen die Todesstrafe, damit die Bevölkerung sieht, dass wir hart durchgreifen und dass sich Verbrechen nicht lohnt. Die Tat von Hinterkaifeck fand im April statt und die Chemnatter Zeitung schrieb am 8. April 1922 einen größeren Artikel, wo sie die Tatnacht beschrieben haben. Also die Tat von Hinterkaifeck war auch in Chemnatter Land bekannt und die Gendarmerie und die Staatsanwaltschaft waren natürlich dazu angehalten, hier Auffälligkeiten vor Ort zu melden, weil letztendlich ja auch die Überlegung im Raum stand, dass der Mörder von Hinterkaifeck ja auch irgendwo vielleicht sich dann im Chemnatter Land abgesetzt haben könnte. Also hier war schon eine größere Aufmerksamkeit für mögliche Räuber, Diebe, Gesindel da. Und eben wie gesagt, deswegen war die Staatsanwaltschaft in Weiden auf jeden Fall darauf aus, hier tätig zu werden, nachdem sie den Mörder hatten.
Das Urteil stand also fest. Tod durch Erschießen. Sein Anwalt Dr. Pfleger versuchte es noch mit einem Gnadengesuch. Doch das wurde abgelehnt. Am 29. November 1922 wurde Peter Michel mitgeteilt, dass er bereits am nächsten Tag erschossen werden sollte. Das Spannende daran ist, dass über die letzte Nacht Michels vor seinem Tod einiges bekannt ist. Und das hören wir uns mal an.
Also Peter Michel verhielt sich ruhig und durch den geistlichen Zuspruch war er in sich gekehrt. Er beichtete, hat also auch nochmals die Heilige Kommunion empfangen. Und bevor er erschossen wurde, hat er noch einen Teller Suppe gegessen und eine Zigarette geraucht. War alles relativ problemlos. Der Peter Michel hat auch darum gebeten, dass ihm die Augen verbunden werden. Er wurde dann vor einen extra aufgerichteten Holzstoß gestellt und 10 Polizeibeamte haben ihn dann erschossen.
Ja, und die Frage, die ich mir da gestellt habe, die ich mir vorher noch nie übrigens gestellt habe, warum braucht es denn 10 Mann, um einen Einzelnen hinzurichten? Und dann ist mir aufgefallen, es gibt es aber öfter, also in jedem Film, auch in Kriegsfilmen, werden ja oftmals auch 1-2 Personen von viel mehr Personen erschossen. Da hast du natürlich nur mit den Augen gerollt als Geschichtsstudentin, ehemalige Geschichtsstudentin.
Ja, mich hast du nicht gefragt, du hast nur unseren Experten gefragt. Ich hätte es dir gerne gesagt.
Ja, soweit mir das bekannt ist, denke ich einmal, haben deswegen 10 Leute die Erschießung durchgeführt, um den Einzelnen die Gewissheit zu nehmen, dass jetzt letztendlich sein Schuss, ausgerechnet sein Schuss, der tödliche war. Alle 10 konnten davon ausgehen, dass sie ihn letztendlich erschossen haben, aber genau gewusst hat es wohl niemand, ob sein Schuss dann auch tödlich war. Also ich denke, indem das 10 Leute gleichzeitig angelegt haben, konnte niemand genau wissen, ob jetzt letztendlich sein Schuss der tödliche war. Also wenn jemand, obwohl er an der Erschießung teilgenommen hat, ein reines Gewissen haben wollte, konnte er immer sagen, naja, ich habe zwar geschossen, aber mein Schuss der tödliche war, kann niemand behaupten.
Ja, und dank der kompetenten Antwort von Johann Walter weiß ich jetzt auch, ja klar, also es hat ja auch was mit Schuldfragen zu tun. Also vielleicht stellt irgendwer mal fest, dass der Peter Michel unschuldig erschossen wurde. Dann ist mir ja dann auch, also dann hat ja jemand den erschossen. Und so, wenn dann mehrere Leute auf ihn schießen, ist ja, kann man ja nicht sagen, wer hat Schuld, welche Kugel war tödlich.
Ja, das ist natürlich die psychologische Komponente, die da eine Rolle spielt, aber natürlich auch eine praktische, weil 10 Männer treffen auf jeden Fall.
Und vielleicht auch besser für den Erschossenen, weil er ziemlich sicher nicht leiden muss, weil es geht wahrscheinlich sehr schnell dann. Ja, diese Geschichte hat mit Stiefeln begonnen, vor allem im Kopf von Peter Michel. Also der ist damals nach Kalbitz gegangen und es hat geregnet und ihm ist quasi nass in die Füße reingelaufen. Also da hat er sich gedacht, ich klaue dem Heinrich Hösel jetzt die Stiefel und bringe dann sogar noch um. Also irgendwie hat alles mit diesen Stiefeln begonnen, wegen diesen nassen Füßen.
Mhm, und die sollten am Ende allen zum Verhängnis werden.
Und es endete eben ja auch mit den Stiefeln. Also, weil als er erschossen wurde, als Peter Michel in Weiden im Gefängnis erschossen wurde, hatte er die geklauten Stiefel von Heinrich Hösel an.
Und wurde mit denen begraben. Aber das erzählt euch nochmal unser Experte Johann Walter in seinem letzten O-Ton ganz genau.
Den Unterlagen ist auf jeden Fall zu entnehmen, dass die Stiefel, wo er dem Heinrich Hösel gestohlen hat, später nicht zurückgegeben wurden, was nahe liegt, dass also der Michel in den Stiefeln erschossen wurde und auch begraben wurde, weil sie später nicht mehr auffindbar waren. Also kann man als Resümee ziehen, dass er letztendlich die Stiefel, die er gestohlen hat und die der Auslöser des Ganzen waren, dass er die mit ins Grab genommen hat.
Also ich fand den Fall wahnsinnig spannend, weil ich bin schon so ein kleiner Geschichtsfreak und diese Kombi aus Geschichte, Weimarer Republik, diese spannende, turbulente Zeit und Heimat, deine Heimat, also vor der eigenen Haustür, das fand ich wahnsinnig spannend. Bitte gebt uns doch auch Rückmeldung auf Facebook zum Beispiel. In unserer Facebook-Gruppe, Tödliche Oberpfalz, könnt ihr uns Feedback geben, wie ihr das denn so fandet. Und ob ihr vielleicht auch öfter mal Kriminalfälle aus der ganz, ja, aus der Weltkriegszeit, erster, zweiter, hören wollt, ob ich das vielleicht nicht sogar zu weit weg ist. Also tauscht euch aus mit uns eben in dieser Facebook-Gruppe. Schon über 500 Mitglieder.
Genau, dafür bedanken wir uns auch recht herzlich für dieses tolle Interesse. Ihr kriegt da natürlich auch Hintergrundinfos, wie es mein Kollege schon gesagt hat, und natürlich auch zu manchem Blick hinter die Kulissen, wie wir arbeiten, wie wir recherchieren. Könnte vielleicht für den einen oder anderen noch ganz spannend sein.
Ja, und uns gibt es jetzt ja auch auf Instagram, ne?
Genau, und zwar heißen wir da Tödliche Oberpfalz-Podcast. Dort gibt es aber nur Fotos.
Von dir, hoffentlich. Von mir weniger, weil es hat schon einen Grund, warum ich hier den Podcast mache bei Oberpfalz Medien. Aber wir wollen uns ja auch nochmal bei unserem Experten bedanken. Johann Walter.
Ja, also an ihn geht ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass er auch all seine Erkenntnisse ganz, ganz offen mit uns geteilt hat, obwohl er wirklich seit 10 Jahren daran recherchiert.
Und er hat ja wirklich, das haben wir vorher nicht angesprochen, aber das fand ich Wahnsinn, er hat ja auch sogar jede einzelne Antwort für uns nochmal verschriftlicht und es uns nochmal zukommen lassen. Also wir konnten ja gar nichts mehr falsch machen.
Ihr könnt uns auch auf unsere E-Mail-Adresse schreiben, podcast@onetz.de. Vielleicht schafft ihr es das nächste Mal in unsere nächste Folge.
Und ja, bitte kommt uns gut und gesund und ja, möglichst fröhlich raus aus dieser dritten Welle und kommt gut durch diese dritte Welle. Bleibt gesund.